Guten Abend. Falls ihr euch jetzt schon auf die Musik gefreut habt, muss ich euch leider enttäuschen, denn es ist der vierte Dienstag im Monat und daher gibt es jetzt hier das Penta-Radio des Chaos Computer Clubs Dresden. Und zwar heute mit dem Thema Lochkarte, Unix, Linux, Debian, Ubuntu 18.4. Also so komische Betriebssysteme, die manche Leute benutzen und warum ihr die vielleicht auch benutzen solltet. Genau, aber als erstes gibt es noch ein paar kleine News zu den Themen aus den letzten Sendungen. Und da sehe ich als erstes hier was mit Cloudflare. Achso,
Wer ist hier eigentlich?
Genau.
Mir gegenüber sitzt aus der gefährlichsten Stadt Sachsens der Simon aus Freiberg.
Genau, und mir gegenüber sitzt der Honky. Und deswegen frage ich den Honky jetzt.
Was gibt es zu Cloudflare zu sagen? Ja, Cloudflare, ich weiß nicht, wer sich erinnert, wir hatten in den letzten Sendungen schon des Öfteren über DNS-Server geredet. DNS-Server, für die, die nicht dabei waren, sind quasi das Telefonbuch des Internets, wo man Webseiten nachschlägt, auf welche Adresse man sie findet. Und da gab es neben dem von Google mit der 8.8.8.8 auch den neuen mit der 9.9.9.9. Jetzt am 1. April, also wie ein April-Scherz, hat sich Cloudflare auf den Weg gemacht. Den DNS-Server mit der Adresse 1.1.1.1 freizuschalten. Das kann man sich quasi, also man muss dafür auch wissen, wer Cloudflare ist. Cloudflare ist einer der größten Anbieter für DDoS-Protection, das heißt, die kümmern sich darum, dass Internetseiten auch gegen den Willen von bösen Attackierern im Internet aktiv bleiben. Das heißt, wenn zum Beispiel große Datenmengen auf deine eigene private Webseite fließen, kümmert sich Cloudflare darum, diese abzuwehren und deine Seite weiter auszuliefern. Das ist das Geschäftsmodell von denen. Und die haben sich zusammengetan mit den APNIC, also den APNIC, was die asiatische Entsprechung der DNIC ist, also quasi dem Adressenvergeber im asiatischen Raum. Die hatten nämlich die 1.1.1.1 und die 1.0.0.1 noch übrig und hatten die zum Spaß immer mal wieder angeschalten, sind aber quasi unter der Last, die auf diesen Adressen einschlägt, dadurch, dass Leute das immer testweise irgendwo eingetragen haben, sind die damit nicht zurechtgekommen und haben sich dann quasi an Cloudflare gewendet, damit die zusammen als große Anbieter dieser Traffic-Wolke gewahr werden und sich diese Traffic-Wolke zusammen angucken. Und diese Traffic-Wolke sich zusammen angucken steht halt komplett im Widersinn zu dem Art und Weise, wie sie das Produkt anbieten, nämlich mit großer Privacy- und Krypto-Manier. Sie sagen also, das ist besonders sicher, wird nicht gelockt, ist verschlüsselt und erfüllt damit einige Sachen, die Google- und IBM-Sachen nur in Ansätzen erfüllen oder gar nicht. Aber gleichzeitig sagen sie halt auch, dass die APNIC sich gerne den Traffic anschauen möchte, der durch diesen DNS fliegt. Und das, wie gesagt, ist ein Widerspruch in sich. Deswegen würde ich jetzt in erster Instanz erstmal dazu aufrufen, sich damit weiter zu beschäftigen, bevor man diesen Service benutzt. Auch wenn sie technisch gesehen mit DNS over TLS und DNS over HTTPS schon ziemlich viele Sachen gut machen, ist das was ich jetzt noch nicht uneingeschränkt empfehlen könnte. Ja, das war eigentlich so das, was ich zu Cloudflare gerade im Anschluss zu unserer Sendung sagen wollte. Das war... und
Zuletzt hat sich mir auch mal die Frage gestellt, weil plötzlich mein Internet zu Hause nicht mehr ging.
Warum? Ja.
Na, es stellte sich dann raus, dass offensichtlich der DNS des Anbieters kaputt gegangen war. Mhm. Und deswegen musste ich dann auch DNS-Adressen eintragen, um die Konnektivität wiederherzustellen. Andere Leute, die das offensichtlich nicht wussten, haben sich dann beschwert, dass ihr Internet kaputt wäre. Und ich habe ihnen dann gesagt, na, musst du da mal ein paar Zahlen eintragen, dann geht das auch wieder.
Darf ich fragen, für welche Zahlen du dich entschieden hast? Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar zur Auswahl.
Die kann ich jetzt leider nicht. Ich habe mich für den DNS der Digitalcourage entschieden, damals noch aus Fibo-Zeiten stammt. Und ich glaube, er geht mit 264 los, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ich müsste nachgucken.
Okay, eine andere Sache, die wir als Follow-up hier auf unserer Liste haben, ist die Aussage Zuckerbergs vor dem US-amerikanischen Senat.
Genau, die war so ein bisschen gemischt, würde ich mal sagen.
Ja. Er trat da im Anzug auf und wirkte etwas wie ein Roboter. Unter anderem haben sie sein Notizzettel fotografiert.
Ja, gut, aber ich meine, 5 Stunden auszusagen ist jetzt auch, sag ich mal, da gehört schon, sag ich mal, etwas Übung dazu. Und
ja gut, aber jeder Senator durfte, glaube ich, nur wenige Minuten Fragen stellen.
Ja, an sich, genau, dadurch war das wohl etwas sehr gemischt.
Mehr als die Hälfte der Senatoren haben Spendengelder von Facebook oder Kampagnengelder von Facebook während des Wahlkampfs bekommen, deswegen waren die Fragen unterschiedlich hart.
Ja gut, ich glaube, das lag zum Teil auch nicht nur an den Spendengeldern, die geflossen sind, sondern auch am technischen Verständnis der Fragenden. Also
eine schöne Frage gab es, und zwar hat ein Senator gefragt, ob Zuckerberg bereit wäre, den Standort seines Hotels der letzten Nacht hier in dieser Anhörung öffentlich zu verraten, woraufhin Zuckerberg anfing zu stammeln und meinte, nein, er würde das jetzt öffentlich nicht tun. Und als zweite Frage hat dieser Senator dann gefragt, ob er alle Telefonkontakte der letzten Woche vielleicht mit dem Senat teilen möchte, und Zuckerberg verneinte auch dies. Daraufhin meinte der Senator, vielleicht ist genau das Problem, was ich sehr schön und stark fand.
Ja, das ist natürlich überraschend, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht überraschend, denn der liebe Herr Zuckerberg hat ja auch schon die Nachbargrundstücke von seinem Haus gekauft, um keine direkten Nachbarn mehr zu haben.
Als direkte Konsequenz hat auch Facebook in Europa neue Datenschutzregelungen angekündigt, und eine der größeren Änderungen wird unter anderem sein, dass sie die sehr aus datenschutzkritische Gesichtserkennung in Europa wieder anschalten wollen. Das heißt, wenn ihr Fotos hochladet, schlägt Facebook dann anschließend aufgrund der biometrischen Daten von Gesichtern Kontakte vor, die auf diesen Fotos sind, und verkaufen tun sie diese Option allerdings darüber, dass sie den Nutzer quasi die Macht gibt, zu kontrollieren, welche Fotos von einem ins Internet gestellt werden und welche nicht. Also das heißt, es ist wieder eine ganz schön zweischneidige Sache, und ich glaube, der Weg, diese neue Datenschutzrichtlinie zu akzeptieren, ist eher so ein Klick, und der Weg, diese Datenschutzrichtlinie zu deklinieren, also hier abzulehnen, ist eher eine Geschichte von 3 bis 5 Klicks, also der
Weg. Ich muss dir da ein Follow-up legen. Ich hatte das auch so gehört in einem anderen Podcast, nämlich im Logbuch Netzpolitik. Aber ich habe ja das letzte Mal schon verraten, dass ich einen Facebook-Account besitze. Und ich wollte mich dann heute mal auf den Weg machen, diese 5 Klicks zu machen. Und Überraschung, Überraschung, die 2 Optionen standen gleichberechtigt nebeneinander, und ich konnte die mit gleich vielen Klicks auswählen.
Nicht, dass Sie noch nach Kuchennetzpolitik gehört haben, die auch eine schöne Facebook-Seite haben, wie ich hörte.
Wie auch immer, die habe ich mir noch nie angeguckt. Auf alle Fälle konnte ich da relativ, oder die wussten schon, dass ich die Optionen wählen würde und haben mir deswegen ein personifiziertes Menü angezeigt oder so, keine Ahnung.
Sehr, sehr interessant. Damit ja, soll es, glaube ich, für unsere
Folge vielleicht sollten wir schon sagen, warum es jetzt eine neue Datenschutzrichtlinie bei Facebook gibt. Denn die ist natürlich gewissermaßen dazu da, um die im Mai in Kraft tretende Datenschutzrichtlinie der EU umzusetzen. Und in dessen Zuge haben sie sich da gleich noch ein paar neue Dinge einfallen lassen. Und dann, was wohl noch ein bisschen unklar ist, ist ja, dass es irgendwie bis jetzt sehr viele der Nicht-US-Facebook-Nutzer wurden ja wohl bisher mit über den Facebook-Standort in Irland, also in der EU, abgewickelt. Und irgendwie überlegt da jetzt Facebook gerade, habe ich Gerüchten zufolge gehört, die anderen Nutzer, die nicht wirklich Europäer sind, doch vielleicht noch schnell umzuziehen, bevor die Datenschutzrichtlinie in Kraft tritt. Nicht, dass sie etwa Nicht-Europäern zu viel Datenschutz zukommen lassen müssen. Aber das ist wohl noch nicht so ganz.
Wohin sie das ziehen werden, ist wahrscheinlich klar, in die USA, oder?
Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch noch undatenschutzfreundlichere Standorte, keine Ahnung.
Vielleicht ist das ja ein Thema für das Penta-Radio im Mai.
Vielleicht.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall spannend, womit man sich mal ein bisschen beschäftigen könnte. Gut, aber dann nehme ich an, haben wir unseren Follow-up hinter uns. Ich würde vorschlagen, wir hören eine kurze Musik und gehen dann in unser Thema Lochkarte, Unix, Linux, Debian, Ubuntu 18.04. Bis gleich.
Schon aus dem Thema oder aus dem Titel entnehmen konnten, wollen wir heute Computer benutzen und zwar offensichtlich mit unterschiedlichen Systemen, also zumindest die Lochkarte und das Ubuntu 18.4 sind sicherlich schon ein bisschen voneinander entfernt. Und da stellt sich natürlich als erstes ein bisschen so die Frage, wie funktioniert denn das mit so einem Computer und wie kommt da das Ubuntu drauf oder wo tue ich die Lochkarte hin?
Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was ein Ubuntu ist, also Ubuntu kann man sich wie die freie und kostenlose Variante von einem Windows vorstellen. Das heißt, es läuft ganz normal auf eurem Computer. Es funktioniert auch dort der Firefox, auch dort funktioniert der Thunderbird, euer GIMP. Also ihr könnt das ganz regulär benutzen, ohne dafür zu bezahlen und ohne dafür auch, dass Updates kostenpflichtig sind und so weiter. Doch bis wir an diesen Punkt kommen, was ein Betriebssystem ist, müssten wir erstmal schauen, was passiert, wenn man den Computer einschaltet. Also wenn man diesem Knopf, der meistens im vorderen Bereich eines Computers ist oder bei einem Laptop im näher der Tastatur, also irgendwo sichtbar ist, dann kann man dem Kabel dieses Knopfes meistens folgen, denn es führt in der Regel zu der Hauptplatine des Computers, das heißt dem größten elektronischen Bauteil eures PCs. Ja gut, neben dem Display, also dem komplexesten Bauteil eures Computers, wo nämlich alle anderen Komponenten reingesteckt, dran verbunden oder miteinander über dieses Gerät sprechen.
Deswegen heißt das Ganze auch Hauptplatine oder Mainboard.
Und auf diesem Mainboard läuft dann ein kleines System, das quasi die Grundfunktionalität zur Verfügung stellt, das sogenannte BIOS. Dieses sogenannte BIOS kümmert sich dann darum, dass von den Festplatten der sogenannte Bootloader, also von den Datenträgern, auf denen euer Betriebssystem sich befindet. Das müssen nicht zwingend Festplatten sein, das können auch andere Ursprünge sein, wie zum Beispiel Netzwerk-Mounts oder sowas. Also
Floppy-Disks.
Floppy-Disks, ja, das war, ja, das stimmt, das gab auch die Zeit. Über den Bootloader, und der Bootloader ist quasi die Auswahl, aus welchem Betriebssystem ihr starten möchtet. Also angenommen, ihr habt ein Windows und ein Linux-System auf eurem Rechner oder mehrere Linux-Systeme, die ihr abwechselnd benutzen wollt, dann könnt ihr das im Bootloader auswählen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der Grub-Bootloader, wer das schon mal gehört hat, oder der Windows-Bootloader. Das ist so ein bisschen buntere Variante von im Wesentlichen demselben Prinzip.
Oder Gummiboot.
Okay. Und anschließend startet dieser Bootloader das Betriebssystem in mehreren Stufen, die wir versuchen wollen zu erklären. Aber Simon, wofür braucht man denn ein Betriebssystem? Also warum funktioniert nicht ein Programm direkt auf dem Computer? Warum kann ich nicht einfach eine CD einlegen und dann funktioniert das einfach? Oder einen USB-Stick einlegen?
Ja, weil ja irgendwer mit diesem USB-Stick sprechen muss oder wissen muss, was denn diese komische J-Taste, die ich gerade auf meiner Tastatur drücke, meinen soll.
Das heißt, es muss irgendjemanden geben, der zwischen den Basisprogrammen, also zwischen den Programmen, die die Menschen im normalen Alltag benutzen, also zum Beispiel ein LibreOffice oder ein Firefox, vermittelt, sodass ein Firefox auch Tastatureingaben haben kann, sodass ein USB-Stick auch ein Bild beinhalten kann, das dann von einem Bildbearbeitungsprogramm geöffnet wird. Also es muss quasi ein Kernsystem darum kümmern, dass alle anderen Programme miteinander reden können, und das ist das sogenannte Betriebssystem. Beispiele für Betriebssysteme sind, wie wir schon genannt haben, das allseits bekannte und nicht durchzukriegende Windows, dann das macOS von Apple. Betriebssysteme sind aber auch Android und iOS auf den Smartphones.
Älteres gibt es noch, SunOS zum Beispiel, genau. Oder
Symbian war noch bei Nokia aktuell, glaube ich.
Ja.
Aber die allerersten Computer hatten gar kein Betriebssystem, weil diese meistens sehr, sehr spezifisch gebaute Maschinen waren. Das heißt, diese Computer führten im Wesentlichen ein Programm aus mit verschiedenen Parametern, beziehungsweise hatten dann ein Lochkartenfach für das Programm, ein Lochkartenfach für die Daten, und berechneten dann halt ausgehend von den Daten jeweils die Ergebnisse auf eine sehr definierte Art und Weise.
Ja, und bei den ersten Computern musste man da im Prinzip das Programm auch mehr oder weniger in Maschinencode vorlegen.
Also binär oder auch andere. Es gab ja auch nicht-binäre Systeme. Die
ja, es gab auch zum Beispiel Fortran auf Lochkarten.
Eieieiei. Okay, also in welchem Zeitbereich bewegen wir uns da? Das sind jetzt die ungefähr 1950er bis 1956. Dort hat dann General Motors angefangen, den ersten Computer mit dem Namen Resident Monitor zu erfinden. Dieser hatte dann die Eigenschaft, dass der nicht einfach aufhörte zu rechnen, nachdem der erste Lochkartenstapel voll war, sondern hat dann definiert, einfach mit dem zweiten Lochkartenstapel weitergerechnet. Damit ist es per Definition vielleicht sogar schon das erste Betriebssystem, weil es hat sich darum gekümmert, dass ein Programm läuft und danach das nächste. Es ist ein sehr frühes Betriebssystem, deswegen stelle ich das mal zur Diskussion. Aber es war der erste Schritt in die Möglichkeit, mehrere Programme auf einem Computer auszuführen, beziehungsweise überhaupt erstmal verschiedene Programme mit verschiedenen Daten zu haben. Daraus entwickelte sich dann 3 Jahre später das sogenannte Share Operating System. Das war dann schon in der Lage, mehrere Programme auf ein und derselben Hardware auszuführen. Das heißt, es gab dann einen Computer, der auch in der Lage war, mehrere Programme wirklich ausführen zu können. Daher auch der Name, das Share Operating System, sollte halt Programme teilen können, Share Programs. Und die Abkürzung fand ich ein bisschen unglücklich, SOS, für Save Our Souls, ist ja aus einem anderen nautischen Kontext noch bekannt.
Ja, das aber ist doch super, wenn jemand auf die Programme aufpasst.
Auf jeden Fall haben sie sich davon nicht abschrecken lassen. Die ganze Geschichte ging dann relativ zügig, hat die dann Fahrt aufgenommen. Also die Computer schienen praktische Maschinen zu sein. Denn schon 2 Jahre später gab es dann das erste Terminal-basierte System. Das heißt, da konnten sogar mehrere Menschen gleichzeitig an einem Computer arbeiten. Gleichzeitig steht dabei ein bisschen in Anführungsstrichen, weil auch wie bei modernen Maschinen natürlich immer nur ein Befehl. Also bei einem Core-System mit Hyperthreading, beziehungsweise ohne jetzt sehr technisch zu werden, letztendlich doch immer nur ein Befehl gleichzeitig ausgeführt wird, wenn man einen Prozessor hat. Aber das waren quasi so die Anfänge mit eben genau dieser Terminal-Technologie. Terminal heißt, da konnten ja Menschen schon mit dem Computer interagieren über einzelne bereitgestellte Schnittstellen. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das 61 jetzt schon Monitor und Tastatur war. Es war auf jeden Fall in den Anfängen davon. Ich glaube, die Mother of All Demos kam ungefähr so aus der Zeit. Das könnt ihr euch mal als Technikinteressierte mal auf YouTube geben. Das sind anderthalb Stunden. Den Namen habe ich jetzt leider nicht parat, aber dieser Mensch hat sehr viele Sachen bereits vorausgesagt. Zum Beispiel hat in der Mother of All Demos er bereits die Maus präsentiert und kollaboratives Arbeiten in einem Texteditor. Und kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken.
Also, wir packen den Link in die Shownotes.
Das machen wir definitiv. IBM hat dann 1964 das OS 360 herausgebracht. Das hatte vor allem die Eigenschaft, dass es nicht nur auf eine Art übertragen wurde. Das heißt, es ist sowohl ein lochkartenbasiertes System, beziehungsweise auch ein bandlaufwerkbasiertes System und konnte sogar schon die ersten Festplatten unterstützen. Das heißt, dieses System war schon relativ portabel. Und auch das allererste Betriebssystem, das modellübergreifend benutzt werden konnte. Das heißt, zum ersten Mal wurde Software nicht nur für eine Maschine geschrieben, sondern konnte theoretisch und auch praktisch für mehrere Maschinen benutzt werden. Das heißt, das war das erste Betriebssystem, das auf mehreren Computern lief, die nicht vom selben Typ waren. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Jetzt bewegen wir uns schon so langsam in den Bereich, in dem wir heute vorkommen wollen, und zwar mit dem nächsten Jahr, beziehungsweise, ja, die Entwicklung begann eigentlich schon 1963. Das sogenannte Multics-Betriebssystem kam aus einer Kooperation aus dem MIT, General Electric, Bell Laboratories, was quasi der Vorgänger von AT&T ist. Das kam dann aber erst 6 Jahre später im Einsatz, war aber quasi sozusagen der Grundstein für eines der, ja, der Grundsteine unserer heutigen Betriebssysteme. Da entwickelten schon viele Leute mit, die später nochmal wichtig geworden sind und eine große Rolle gespielt haben. Und zwar wurde dann nämlich im Jahr 1969, das erste Unix-System zur Verfügung gestellt. Ein Unix-System war das erste, also war quelloffen, wie zu der Zeit üblich. Das heißt, zu jedem Betriebssystem kamen die. Oh, jetzt müssen wir Quellcode erklären. Simon, wie erklärt man Quellcode?
Na, Quellcode ist im Prinzip die Variante eines Programms, die für den Menschen zumindest theoretisch lesbar ist.
Programmierer auf jeden Fall.
Ja, je nachdem, welche Programmiersprache das ist, braucht man da sozusagen ein unterschiedliches Level an Vorkenntnissen, um was mit dem Quellcode anfangen zu können.
Jetzt sagtest du schon was Gutes, nämlich Programmiersprachen. 1980 haben Ken Thomas und Dennis Ritchie zusammen an Unix programmiert. Dennis Ritchie könnte dem einen oder anderen bekannt sein, denn das ist der Erfinder der Programmiersprache C, einer sehr weit verbreiteten Programmiersprache und auch einer mit der performanteren. Denn Unix am Anfang war noch in Assembler programmiert. Assembler kann man sich so vorstellen wie, warum ist es in schon runtergebrochen? Klar, wir machen das so. Add, also addiere Register 1 zu Register 2 und schreibe es in Register 3. Und dann der nächste Befehl gehe zu Stelle 5. Und dann an der Stelle 5 steht dann dasselbe nochmal mit einem anderen Register. Also es ist quasi ein sehr runtergebrochenen, aber schon relativ menschlicher Programmierstil. So kann man sich Assembler quasi vorstellen. Immer mit einer definierten Zeilenlänge und Add, Sprungbefehlen, Schleifen, Bedingungen, springe an die Stelle, wenn das Register den Wert hat, oder springe an das Register, wenn es einen anderen Wert hat. Und solche Sachen kann man da halt machen. Und Dennis Ritchie hat das mit C deutlich vereinfacht. Das heißt, die Programmierung konnte dann auch deutlich effizienter fortgeführt werden und auch gewartet werden, weil man musste sich deutlich weniger tief in die Programmierung eindenken, um zu verstehen, ob da jetzt zwei Zahlen multipliziert werden oder ob da, keine Ahnung, die Festplatte angesprochen wird. Das konnte man nämlich Assembler nicht zwingend sofort ansehen, wie das funktioniert. Außerdem ist in der Zeit zum ersten Mal eine hierarchische, baumartige Dateisystem- und Ordnerstruktur entstanden. Das heißt, was wir heute durchaus kennen mit aus der Windows-Welt C Doppelpunkt und dann Windows, dass da alle Windows-Dateien drin sind, oder in C Users alle Nutzerdateien drin sind. Ähnlich auch beim Linux-Betriebssystem, dass in slash home alle Home-Verzeichnisse sind, oder in slash etc. Oh, etc. ist ein schlechtes Beispiel. da wird sich mal noch gestritten, was da genau drin ist. Aber
sagen wir in slash /varlog
Logdateien. Oder in slash /opt für optional. Auf jeden Fall sind es die ersten Datei- und Ordnerstrukturen, die baumartig sind. Das heißt, es gibt ein Oberverzeichnis, die haben Unterverzeichnisse. In den Unterverzeichnissen sind wieder Verzeichnisse und Dateien. Und überhaupt, dass es Dateien und Ordnern gibt, das ist was, was man quasi erst so um die, ja, zwischen 1969 und 1980 entwickelt hat. Genau, und diese Vorteile von Open Source waren bis dahin quasi unumgänglich, weil man ohne die Quellcode, also ohne den Ursprung des Programms, hätte diese Computer nicht betreiben, verbessern und anpassen können. Doch gerade 1980 machte Bell Labs oder AT&T eine Sache, und zwar kommerzialisierten sie das ganze System. Es war dann relativ weit fortgeschritten und war quasi bereit, verkauft zu werden. Und damit sie sich quasi den Vorteil dieses Betriebssystems wahren konnten, haben sie den Quellcode dazu nicht veröffentlicht. Und das hat einige der Menschen, die damals damit dran gearbeitet haben oder dieses System sehr gerne benutzt haben, vor allen Dingen in den Universitäten und in den Forschungseinrichtungen war das halt gang und gäbe, mit Unix zu arbeiten, sehr, sehr, sehr traurig gemacht oder sauer gemacht, dass das sogar zu den sogenannten Unix Wars führte. Unix Wars ist ein bisschen uncooler als Star Wars wahrscheinlich, aber deutlich wichtiger. Denn in diesen Unix Wars sind sehr, sehr viele tolle Sachen entstanden. Zum Beispiel hat die Universität in Berkeley damals, da ist quasi gerade das Internet entstanden, also der eine der Grundlagen des Internets, TCP/IP, ist dort entstanden. Das heißt, die Art und Weise, Daten über das Internet in Paketen zu verschicken, wurde in der Zeit erfunden. Die haben sich abgespalten und haben angefangen, selber Dinge zu programmieren. Daraus ist dann später das BSD entstanden. Da reden wir dann gleich nochmal drüber. Dann hat sich 1983 Richard Stallman das erste Mal so an die Öffentlichkeit getraut. Wie kann man Stallman beschreiben für jemanden, der nicht weiß, wer er ist? Ist ein sehr freiheitsliebender Idealist aus der Softwarewelt, macht viele Sachen richtig, manche Sachen aber komisch, aber oft hatte er bisher recht, so blöd zusammengefasst. Jedenfalls hat der in der Zeit angefangen, sich mit einem Projekt mit dem Namen GNU. GNU steht für GNU is not Unix, also quasi das Kürzel enthält sich selbst und behauptet von sich, nicht Unix zu sein. Und wenn man das dann wieder in sich selbst einsetzt, ist es natürlich GNU is not Unix und so weiter. Also es ist eigentlich ein Wortwitz. Was kann man sich darunter vorstellen? Naja, das GNU-Projekt war quasi eine Sammlung von, ja, lass uns vereinfacht sagen, Programmen. Diese Programme kennen wir aus der heutigen Welt, nämlich zum Beispiel eine Shell. Eine Shell ist das Kommandoprompt, das man im Windows kennt unter Windows ausführen CMD oder unter Linux-Welt kennt als Terminal oder als Konsole. Quasi die Texteingabe, zeilenweise Befehle, Parameter für Programme übergeben. Auch das ist quasi in der Zeit erst erfunden und befreit worden von nämlich dem bösen Unix, das sich 1980 dann entschloss, allen Quellcode zu schließen. Dagegen hat Stallman halt gehalten, alles, was er programmiert hat, öffentlich und frei zugänglich zu gestalten. Er hatte auch vier Level der Freiheit definiert. Also man soll frei sein, sein Programm, was man vor sich hat, egal wo und wann auszuführen. Man soll es jederzeit ausführen können, das ist eine, nämlich die Freiheit Level 0. Dann soll man in Freiheit Level 1 den Quellcode studieren können und überprüfen können. In Level Nummer 2 soll man die Weiterverbreitung des Programms unterstützen und da hat quasi auch in Level Nummer 3 veränderte Versionen des Ursprungsprogramms weiterverbreiten dürfen. Das hat halt riesen Vorteile. Also angenommen, ihr hattet damals in der Shell eine Eigenschaft, die ihr vermisst habt oder haben wolltet. Keine Ahnung, zum Beispiel wolltet ihr, dass der Text nicht nur weiß ist, sondern auch rot. dann konnte man eine Variante dieser Shell bauen, in der es möglich war, weißen und roten Text zu benutzen. Und
es gab damals monochrome Monitore, ja. Ja, das war nichts mit buntem Text.
Dann wolltet ihr gerne Äs und Ös unterstützt haben und nicht nur den ASCII-Standard, der das nicht in den zumindest Unextended-Versionen vorsieht. Genau. Also es war quasi möglich, Programme und auch quasi genau diese GNU-Programme zu erweitern. Zu den GNU-Programmen gehören weiterhin die Core-Utils, der Compiler von GCC, also quasi das Übersetzungsprogramm vom C-Source-Code in ausführbare Programme. Und auch die glibc und auch AS, was der Assembler-Compiler ist, soweit ich das verstanden habe. Den habe ich selber noch nicht benutzt, muss ich ehrlich sagen.
Gut, offensichtlich fanden das dann nicht nur Richard Stallman eine gute Idee, sondern 1985 wurde dann die Open Software Foundation gegründet, und zwar auch mit Anteilnahme von größeren Firmen, die euch sicher bekannt sind, nämlich zum Beispiel Sun, Siemens, HP und IBM.
Das waren dann quasi die, die jetzt hätten Unix teuer kaufen müssen, und die haben sich dann auch dafür eingesetzt, dass Projekte gerade von Leuten, die im Unix-Kontext schon vorher mitgemacht haben, unterstützt sind. Die Open Software Foundation hat dann auch später andere Projekte unterstützt, da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Ein wichtiger Schritt noch, jetzt sind wir nämlich schon im Jahr 1987, ihr merkt, wir nähern uns in großen Schritten. Dann gibt es eine Sache, die gerade im Linux-Kontext indirekt eine große Rolle gespielt hat, und zwar hat ein amerikanischer Informatiker, der Professor in Amsterdam war, mit dem Namen Andrew S. Tannenbaum, das Problem gehabt, dass er seinen Studenten gerne ein Betriebssystem erklären wollen würde, und zwar am Beispiel des Quellcodes. Also er hätte gerne die Möglichkeit gehabt, Unix anhand des Quellcodes den Studenten zu erklären. Das gab es aber damals halt nicht mehr offiziell. Das heißt, Unix war ja geschlossen worden. Man hätte jetzt die alten Versionen angucken können, die waren aber natürlich ganz, ganz schnell veraltet, weil die technische Entwicklung doch ziemlich schnell ging. Und dafür hat er sich ein eigenes Betriebssystem ausgedacht, zumindest in Grundzügen, um da halt genau eben die Grundlagen eines Betriebssystems zu erklären. Und der Name dieses Betriebssystems war Minix. Dieses Minix war, wir überspringen mal diesen ganzen BSD-Teil jetzt hier, den machen wir mal einzeln, wenn bestimmte Leute Zeit haben.
Klingt gut.
War für einen jungen Studenten, der in dieser Zeit sich gerade einen 80386-Klon eines IBM-PCs gekauft hat, also quasi einen 386er, naja, auch nicht ganz. Er hat sich einen Klon eines IBM-PCs gekauft und hat vorher ein Buch gelesen von eben jenem Tannenbaum. Fühlte sich dann durch inspiriert, selber aktiv zu werden. Der Mensch, über den wir gerade reden, ist Linus Torvalds. Linus Torvalds ist ein finnischer Computer Science Student. Das heißt, er hat in Finnland Computer Science, das ist das deutsche Wort. Informatik studiert. Er ist seit 2010 mittlerweile Amerikaner. Nichtsdestotrotz hat er im Januar, am 5. Januar 1991, sich eben jenen PC gekauft und hat mit einer Minix-Kopie angefangen, selber ein Betriebssystem zu programmieren. Und das führte dann schließlich zu seiner Thesis, also zu seiner Abschlussarbeit als Master of Science, mit dem Namen Linux, a Portable Operating System. Also er fing quasi an, ein Programm zu schreiben, das erstmal auf seinem Computer alle Hardware anfing zu unterstützen. Das heißt, er konnte da, hat ein Programm geschrieben, mit dem er mit der Festplatte reden konnte, mit dem er mit dem Monitor reden konnte, und brauchte dafür in Grundzügen noch das Minix, weil er quasi mit diesem Programm, was er da geschrieben hat, dann, so habe ich es zumindest verstanden, Minix ausführte. Dann schon im Dezember, also quasi wenige Monate später, konnte der dann komplett auf Minix verzichten. Das heißt, Minix ist dann auch kein Bestandteil von Linux geworden, in keiner Art und Weise. Nämlich, als er dann, das konnte er rausschmeißen, als er das Dateisystem quasi implementiert hatte. Also er hat halt wirklich von Anfang an losgelegt und hat dort in großen Schritten am Beispiel seines Computers angefangen, ein Betriebssystem zu programmieren, aber immer mit der Prämisse, dass man das später auch auf anderen Computern und anderen Technologien benutzen konnte. Deswegen halt der Zusatz A Portable Operating System. Anders als Unix tat er das völlig Open Source. Das heißt, er hat das von Anfang an veröffentlicht und dann auch im Januar des Folgejahres dann unter GNU GPL gestellt, das heißt unter eine Copyleft-Lizenz gestellt. Das heißt, jeder, der dieses Betriebssystem in irgendeiner Weise erweitert und dann wieder zum Einsatz bringt, ist verpflichtet, das dann quasi offen zu legen.
Und genau diese vier Freiheiten, die wir vorhin erzählt haben, zu garantieren.
Genau, diese Copyleft-Lizenz spielt eine große Rolle. Bis jetzt waren wir quasi immer an dem Punkt, dass wir vor einem Cursor saßen, der auf einem Monitor blinkte und man dort Befehle eingeben konnte. Das heißt, wir waren jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir mit Mäusen auf Icons klickten. Aber schon im Jahr 1993, quasi, er hat im Oktober 91 angefangen, anderthalb Jahre später, war Torvalds so weit, dass er das X11 Windows System implementiert hat. Das heißt, es waren die ersten Fenster, die man öffnen und schließen konnte. Einen Cursor hatte man. Man konnte auf Icons klicken, um Ordner zu öffnen und sowas. Also im Jahr 1993 wurde bereits der erste, ja, wie sagt man dazu, Window Manager implementiert auf Linux. Erster grafische Window Manager, kann man das so sagen. Genau. Im selben Jahr entstand dann was es auch heute noch komplett modern gibt, nämlich die sogenannte Distribution die erste Distribution entstand noch in dem Jahr, wo das erste X11-System gab, und zwar nämlich im Jahr 1993 gab es die erste Distribution. Eine Distribution ist quasi die Zusammenstellung eines Linux-Kernels eines Linux-Betriebssystems oder dem Kern eines Linux-Betriebssystems mit dem ersten Set von Programmen. Also man braucht ja quasi, um einen Computer zu bedienen, nicht nur eine Dateistruktur und den Zugriff auf die Lautsprecher oder sowas, man braucht ja auch Programme, mit denen man durch diese Dateistruktur navigiert oder mit denen man Dateien editiert oder mit denen man später dann auch durchs Internet surft. Und diese Grundsätze von Programmen, das waren halt genau das, was damals Stallman in seinem GNU-Projekt zur Verfügung gestellt hat. Also Die erste Distribution war im Wesentlichen das Linux-Kernsystem, was Torvalds geschrieben hat, der sogenannte Kernel, in Kombination mit diesen GNU-Tools. Und diese GNU-Tools waren halt, wie gesagt, der C-Compiler oder die Shell oder später dann halt auch Bildbearbeitungsprogramme und Internetbrowser. Und diese Kombination aus Funktionalität und Kern nennt man Distribution. Und den Namen der ersten Distribution habe ich jetzt nicht parat, aber eine der bekannten Distributionen, die im selben Jahr entstanden sind, nämlich Debian, gibt's auch heute noch. Also im Jahr 1993 wurde Debian von Ian Murdoch entstanden worden. Was ich heute gelernt habe und sehr, sehr schön fand, ist, dass warum Debian heißt. Gut, Simon, ich brauche dich jetzt nicht fragen, das steht hier in der nächsten Zeile. Es ist entstanden aus seiner Beziehung, die Ian Murdoch zu dieser Zeit hatte. Und zwar hatte er eine Freundin mit dem Namen Deborah Lynn. Deborah und Ian. Debian. Yeah. Yeah, also daher kommt der Name. Und seit den Ursprüngen ist Debian ein reines Community-Projekt, hat also keinen kommerziellen Hintergrund. Also alles, was da an Software entsteht, wird halt aus freien Stücken dort publiziert oder wird zumindest nicht kommerziell vertrieben. Das wird nochmal eine große Rolle spielen bei den kommenden Distributionen, wie auch Ubuntu eine ist. Weiterhin ist natürlich Debian sehr GNU-nah, das heißt durch die Ursprünge, dass es damals quasi im Wesentlichen Open Source nur die GNU-Tools gab oder sehr verbreitet schon waren im Vergleich zu den anderen. So sah das dann nämlich auch die Free Software Foundation. Die haben dann das Projekt Debian zwischen 94 und 95 massiv unterstützt. Das heißt, die haben das gesponsert, was wir schon meinten mit der Open Software Foundation, dass auch Firmen daran Interesse hatten, ein freies Betriebssystem voranzubringen, beziehungsweise Privatpersonen auch gespendet haben, um freie Betriebssysteme und Alternativen zu den kostenpflichtigen Unix zu haben. Eine Sache muss man noch anmerken, also Debian benutzte damals den Linux-Kernel, läuft aber auch, also quasi mit dem Kern, wie man mit Maschinen redet, kann aber auch mit anderen Kernels arbeiten, unter anderem mit den BSD-Kernels und den GNU-Herd-Kernel, ist aber bei Weitem nicht so verbreitet und deswegen ist die Unterstützung da begrenzt. Also da wird man wahrscheinlich das jetzt nicht auf aller Hardware zum Laufen bekommen. Und ja, diese jetzt schon zwei, dreimal angenannten BSD-Kernels, das ist quasi eine Alternative zu dem Linux-Kernel, zu dem wir jetzt gerade hingeführt haben. Ein bekanntes Betriebssystem der jetzigen Zeit beruht auf diesem sogenannten BSD-Kernel, nämlich...
Und BSD steht für Berkeley Software Distribution, wo wieder die Universität Berkeley vorkommt, die ja vorhin schon mal erwähnt wurde. Genau, und aus diesem BSD-Kernel, aus einer Version davon zumindest, wurde das der Apple Mac-Kernel,
der den Namen Darwin trägt und abgeleitet. Der Unterbau vom macOS ist.
Naja, beziehungsweise nicht nur vom macOS, sondern auch von iOS.
So sieht es nämlich aus. Natürlich ist aus der ganzen Geschichte auch ein FreeBSD und NetBSD entstanden im Jahr 93. Also genauso wie Debian eine gleichalte Distribution. Ja, Distribution, also es ist auch eine Distribution, aber mit einem anderen Kernel und naja. Auf jeden Fall.
Das heißt ja Distribution, also ist es irgendwie.
War das eine sehr spannende Zeit. Bevor wir dann zum aktuellen Stand des Kernels übergehen, des heutigen Linux-Kernels übergehen, hören wir uns nochmal eine kleine Musik. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Bis gleich. Thank you.
Nachdem wir uns jetzt eine Weile der Geschichte von Betriebssystemen gewidmet haben, wollen wir jetzt nochmal einen Blick drauf werfen auf den Kernel, den Kern des Betriebssystems und was man denn da so alles braucht, um so einen Kernel zu haben.
Der aktuelle Kernel hat die Version 4.15.4 zumindest. Das war das der aktuellste Kernel, zu dem ich Zahlen gefunden habe. Dieser Kernel hat 20,3 Millionen Zeilen Code. Also er besteht aus ziemlich viel Text. In diesem Text sind verschiedene Worte drin. Man hat da ein paar lustige Analysen gemacht. Also zum Beispiel kommt das Wort good da drin 4700 Mal vor, das Wort nice 1300 Mal, das Wort Liebe 763 Mal, beziehungsweise das Wort love im Englischen. Es kommen auch unschöne Wörter drin vor, also crap ist mit 192 Mal dabei, shit mit 145. Eine Anmerkung kann man noch machen, dass 20 Millionen Zeilen Codes schon ganz schön viel klingt, aber auch wenn das jetzt ein bisschen ein Äpfel mit Birnen Vergleich ist, der aktuelle Firefox, der Browser, den man benutzen sollte, der hat aktuell 31 Millionen Zeilen Code und das aktuelle LibreOffice, also das Programm, mit dem man freie Texte schreiben kann, kommt auch schon auf stolze 17 Millionen.
Hier, Honky, also wir sind hier nicht im amerikanischen Radio. Du kannst ruhig sagen, dass auch 40 mal Fuck in dem Kernel-Code steht.
Ja gut, das habe ich jetzt ein bisschen übersprungen. Aber wer schreibt eigentlich so viel Code und was steht da so drin? Also wie ich gesehen habe, sind große Hardwarehersteller und große Linux-Distributionshersteller im Wesentlichen daran beteiligt, den Quellcode zu schreiben. Wenn man jetzt, da kann man natürlich auch wieder Statistiken drüber machen, eine der größten Kontributoren für den 4.16er-Kernel, also für die aktuellste, wirklich aktuellste Version, ist Intel. Die haben 10% aller Änderungen eingepflegt, beziehungsweise AMD, die haben 14,2% aller geänderten Zeilen eingepflegt. Das ist so ein bisschen, mag sich jetzt auf den ersten Blick widersprechen, hat aber seine Gründe, warum man das beides so spaltet. Andere große Kontributoren sind zum Beispiel das Red Hat. Red Hat ist eine Firma, die eine eigene Distribution pflegt und große Entwicklungen im Enterprise-Bereich macht, das heißt auch für Firmen Lösungen zur Verfügung stellt und dort gewisse Systeme vorantreibt. Ein weiterer Kontributor ist natürlich IBM als Hardwarehersteller. Und auch nicht zu vernachlässigen mit 7% oder mit 6%, Leute, die das nicht angeben, oder 7%, die wir einfach nicht zuordnen können. Also auch 15% der Entwicklung geschieht auf Basis von Leuten, die nicht zwingend dafür bezahlt werden. Also die Entwicklung wird vorangetrieben, auch von Firmen. Warum machen die das? Naja, wenn Intel oder AMD so einen Prozessor rausbringt und dieser Prozessor kann halt bestimmte Sachen, dann ist das immer gut, wenn auch das Betriebssystem diese bestimmten Sachen unterstützt. Und am besten bringen sie diese Unterstützungen halt für diese Eigenschaften des Prozessors auch schon im Vorhinein raus. Nämlich so, dass im aktuellen, also dass in dem Kernel, in dem das dann auf der das Betriebssystem installiert wird, auch dann der Kernel drauf ist, der dieses Feature unterstützt. Also manche Kernel, also ganz viele Kernel-Eigenschaften lagern halt, also sind halt drauf, auch ein halbes Jahr oder so, bis sie auf der Maschine dann tatsächlich zum Laufen kommen oder bis sie fertig entwickelt sind oder als stabil bezeichnet werden oder sowas. Und jedenfalls haben die Hardwarehersteller da mittlerweile doch ein großes Interesse und gerade Intel geht da mit großen Schritten voran und macht das ordentlich. Aber auch IBM und auch gerade AMD holen da gerade massiv auf. Deswegen besteht nämlich auch der Linux-Kernel zu 75% im Wesentlichen aus Treibercode, also quasi der Programmcode, der beschreibt, wie bestimmte Hardware funktioniert. Wobei das ein bisschen schwierig ist zu trennen. Also es gibt in diesem Kernel-Programm verschiedene Ordner. Der größte Ordner mit den meisten Zeilen ist der Ordner mit dem Namen Drivers, was halt die wortwörtliche Übersetzung von Treiber ist. Es gibt aber auch einen Ordner, das ist der zweitgrößte. Anzahl der Zeilen, das ist der Ordner Arch. Arch heißt halt für Architektur, denn es gibt verschiedene Arten von Computern, die auf verschiedene Arten und Weisen funktionieren und auch die sind letztendlich Treibercode. Das heißt, die Zahlen daraus zu finden sind ist nicht ganz einfach und nicht ganz klar zu definieren. Klar ist aber, dass der neben dem, sagen wir mal, 75% Treibercode auch 20% Netzwerkcode drin sind. Also wie funktioniert IP, wie funktioniert TCP, wie funktioniert UDP, wie funktioniert NTP, also wie funktionieren diese ganzen Netzwerkprotokolle, die euer Computer braucht, um im Netzwerk zu funktionieren. Also wie, ja, sowas, kriegt er seine Zeit her, wie findet er ins Internet, wie kriegt er seine Adresse und solche Sachen, stehen halt auch alles da mit drin. Die Verbreitung von Linux-Kernels im Internet ist auch schwer zu fassen, also quasi zu sagen, wie viele Maschinen es im Internet gibt, die auf Linux laufen, ist ein bisschen schwer, denn auf normalen Desktop-PCs, also auf PCs, die auf euren Schreibtischen stehen, fühlt es sich ja so an, als würde die Welt aus Windows und macOS bestehen, denn das haben dort die meisten Leute. Ich glaube, da ist die Verbreitung eher so bei 3% und das ist schon optimistisch. Wenn man aber jetzt eine Ebene tiefer geht, also mal auf die Telefone guckt, also zum Beispiel ein Android ist ein Telefon, das immer mehr verbreitet wird und auch dessen Kern ist ein Linux-System. Das heißt, immer mehr Smartphones werden verkauft, der Anteil von Androids steigt, das heißt, jedes Android-Gerät ist eigentlich ein Gerät, das man als Linux zählen kann. Weiterhin ist ja auch, wie wir schon gelernt haben, eigentlich ein macOS, also ein iOS-System, also ein iPhone oder ähnliche Konsorten, auch aus dieser Unix-Zeit entstanden und damit schon zumindest verwandt mit der ganzen Sache. Also, ja, und einen großen Posten haben wir noch, Netzwerkinfrastruktur und Server. Also quasi bei den Servern bestehen ein überwiegender
Mehrzahl. Ist ungefähr invertiert fast von...
Also, ja... sagen wir mal 90% oder sowas, also schon deutlich mehr Server laufen auf Linux als auf Windows und selbst Windows fängt jetzt an, teilweise in ihrer Azure Cloud oder wie auch immer der Aussprache da korrekt ist, Linux-Server auszufahren und dort massiv auch umzustellen. Gut, damit soll es zu den Fakten zum Linux-Kernel erstmal genug sein. Andere Kernel haben wir auch schon genannt. Es gibt den BSD-Kernel für die BSD-Systeme und die iOS-Systeme, beziehungsweise ja, den Darwin-Kernel. Es gibt immer noch Unix-Systeme. Es gibt aber auch Windows-Kernel, das heißt, Windows läuft oder lief auf dem DOS, DR-DOS oder MS-DOS-Kernel. Mittlerweile gibt es auch FreeDOS als Kernel oder OpenVMS. Die wollten wir zumindest mal genannt haben. Im Wesentlichen sind das auch Programme, die wieder mit Hardware zusammen... Du schüttelst den Kopf?
Ja, keine Ahnung, ich erinnere mich nur dran, als ich mal versucht habe, was mit FreeDOS zu machen und das, mal, die Funktionalität war sehr eingeschränkt.
Manchmal bekommt man einen Computer mit FreeDOS, wenn man einen Computer ohne Betriebssystem kauft, weil das quasi ein funktionierender Computer ist, in Anführungsstrichen, der aber keine Lizenzkosten mit sich bringt. Ne? Ja. Genau, und jetzt wollen wir zu unserer eigentlichen Distribution kommen. Wir haben jetzt quasi einmal den Weg von der Lochkarte über die Linux-Kernels, über den Linux-Betrieb, über die ersten Distributionen von Debian geführt zu unserem heutigen Thema, das wir anlässlich des am nächsten Donnerstag erscheinenden neuen Versions-Events, wie sagt man da in der Linux-Welt? Also es gibt eine neue Ubuntu-Version am Donnerstag, nämlich die auch Long-Term unterstützt wird mit der Version 18.04. Und was Ubuntu ist, das erklärt euch jetzt der Simon.
So, Ubuntu, das klingt ja erstmal ein bisschen komisch und sagt jetzt erstmal nicht jedem was. Offensichtlich heißt das aber in der Sprache Zulu. Menschheit oder auch sowas wie menschlich zu den anderen sein oder sowas in der Richtung. Und Zulu, wer das nicht weiß, ist eine Sprache, die kommt aus Südafrika und dort kommt auch einer der Hauptentwickler her. Und zwar ist das Mark Sussaworth. Und der hat dann mal die in Großbritannien registrierte, beziehungsweise auf der Isle of Man, um genau zu sein, registrierte Firma Canonical Limited gegründet, die sozusagen die Firma ist, die hinter der Distribution Ubuntu steht. Mark Sotheby's hat sich vorher schon als Unternehmer betätigt. Und wo er euch auch schon mal begegnet sein könnte, ist, dass er der zweite Weltraumtourist war. Und mit Soyuz 34 im Jahr 2002 8 Tage auf die ISS geflogen ist, für ungefähr 20 Millionen US-Dollar und damit sicherlich die russische Raumfahrt unterstützt hat. Und wenn ich das bei der Liste der Raumfahrer richtig gesehen habe, dann ist er weiterhin der einzigste Afrikaner, der im All war.
Ach so. Aber woher hat er nochmal genau sein Geld? Also ich, 20 Millionen muss man für einen Weltraumflug ja erstmal haben. Und auch, ich glaube, die initiale Entwicklung von Ubuntu hat er mit 10 Millionen unterstützt. Er ist wohl jetzt über, ja, die Zahlen ist natürlich immer schwer zu glauben, aber es gibt jemanden, der behauptet, er sei 160 Millionen Pfund wert, schwer oder habe Vermögen in der Höhe dieses Geldes. Und zwar hat er die, oh, wie spricht man es aus? Was ist dein Versuch? Die Sotwe, die Tatwe, die Sotwe. Also er hat eine Consulting-Firma gegründet, die quasi damals die ersten SSL-Zertifikate vertrieben hat und beziehungsweise die erste Stelle war, die von Microsoft Internet Explorer und dem damals noch aktuellen Netscape Explorer akzeptiert worden sind, als erste, dritte Stelle, die auch SSL-Zertifikate verwaltet hat. Daraufhin wurde diese dann später von VeriSign gekauft. VeriSign gibt es immer noch oder gab es bis kürzlich noch. Zumindest ist mir nichts anderes bekannt. Daraufhin hat er 1 Milliarde, sagen wir mal. Er hat Geld bekommen im Gegenwert von der heutigen Milliarde, beziehungsweise von heutigen 844 Millionen Euro. Das muss man ja mal umrechnen durch die Inflation und durch die damaligen Gegenwerte. Aber ja, damals waren es halt 575 Millionen, die er bekommen hat. Und das war aber damals noch deutlich mehr wert, als es heute ist. Und aber warum macht Canonical was andere, also wie Debian oder andere Distributionen, kostenlos machen? Warum brauchen die Geld oder worin unterscheiden die sich? Deren Geschäftsmodell ist so ein bisschen, was man mal hinterfragen muss oder wo man nicht so genau durchsteigt. Also man kann das schon durchsteigen. Und zwar haben sie Angestellte, das heißt, sie müssen für 566 Leute auf verschiedensten Standorten in der Welt bezahlen sie Gehalt. Und sie bezahlen das Gehalt im Wesentlichen dafür, dass sie Pakete oder dass sie Programme entwickeln für eben dieses Betriebssystem, dass sie auch Programme aktuell und kompatibel halten zu den aktuellen Versionen von Ubuntu. Das machen sie auch, indem sie darauf hinweisen, dass man dafür mal spenden kann. Also in jedem Ubuntu-Download, den man auf der Webseite von ubuntu.com oder getubuntu.com macht, wird man freundlich darauf hingewiesen, dass man ja spenden könnte. Das machen aber bei Weitem nicht so viele Nutzer, wie es nötig wäre. Deswegen ist auch Shuttleworth, oder wie auch immer er ausgesprochen wird, einer der großen Geldgeber, die das unterstützen. Weiterhin ist natürlich ein Geschäftszweig von der Canonical Limited, dass sie für Unternehmen Trainings anbieten, Support anbieten, Consultants sind oder halt auch andere Dienste anbieten, die halt direkt mit Ubuntu zu tun haben.
Und im Vergleich zu anderen Firmen muss man auch sagen, dass das jetzt, sagen wir mal, eher ein bescheidenes Unternehmen ist, was irgendwie 2017 bei 126 Millionen Dollar Umsatz, 2 Millionen Dollar Gewinn hatte.
Genau, im Wesentlichen tragen sie sich im Moment gerade so. Also in den Jahren davor haben sie sogar keine Einkünfte gehabt, sondern mehr Ausgaben als Einkünfte. Das ist wahrscheinlich kein Modell für immer, aber sie tragen sich halt damit.
Genau, die erste Version ist 2004 erschienen, also vor 13 Jahren. Und es gibt immer alle...
Ja, oder 14 Jahren, ich weiß 14. nicht. Also nee, im Oktober 2004. Kann Angela selber rechnen, wann er diesen Podcast gerade hört. Wie viele Jahre das her ist. Vielleicht sind es ja auch 30 Jahre her.
Oder 500.
Ja.
Genau, und es gibt inzwischen üblicherweise alle 6 Monate eine Version. Und zwar üblicherweise inzwischen immer im April und im Oktober. Deswegen tragen die dann immer die Versionsnummern der jeweiligen Jahreszahl und dann ein 04 oder 10.
Seit der Version 6.06 sind gerade Versionen sogenannte, also sind Versionen wie 6.06, 8.06, 10.06, also nee, ach Quatsch, nee, 0.04, warum steht nicht hier nur 6? 6.04, 8.04, 10.04, sogenannte Long-Term-Support-Versionen, das heißt, es sind Versionen, die auf lange Sicht unterstützt werden. Unterstützt heißt, dass sie regelmäßig Updates für neue Hardware bekommen, dass sie regelmäßig Security-Updates bekommen. Und auch in der Ubuntu-Umfeld betrieben werden können und kompatibel bleiben. Die Versionen 10 und die ungeradenen 4, also die 7.04 oder die 9.04, bekommen auch Security-Patches und aber nur noch die wichtigsten Bugfixes und nur noch die sehr, sehr wichtigen Updates oder halt, das sind eigentlich so die Entwicklungsversionen, die man dann auch regelmäßig wieder verlässt, die werden dann halt eben nicht so lange unterstützt. Ubuntu selbst dient als Quelle für weitere Abspaltungen, also von Linux zu Ubuntu, zu Debian, also Debian ist der Ursprung von Ubuntu, also Ubuntu baut direkt auf Debian auf, benutzt teilweise sogar deren Pakete und deren Programme, ist aber nicht 100% kompatibel. Also bestimmte Sachen werden dann von Ubuntu in Debian nachgepflegt oder auch nicht. Das heißt, das sind genau die angesprochenen Inkompatibilitäten. Manchmal laufen die Debian-Pakete, also laufen die Ubuntu-Pakete den Debian-Distributionen weg, sodass halt man nicht einfach ein Ubuntu-Paket auf Debian installieren kann. Meistens aber wohl umgedreht sehr ordentlich. Also man kann ein Debian-Paket im Wesentlichen auch immer auf Ubuntu installieren. Zumindest hatte ich persönlich da selber noch gar keine Probleme. Weil aber das auch wieder unter dieser GNU-GPL steht, gibt es die Möglichkeit, selbst wieder einzugreifen und Ubuntu zu erweitern. Das haben deutlich Leute gemacht. Vor allen Dingen, wenn sie unzufrieden waren mit bestimmten Eigenschaften von Ubuntu, wie zum Beispiel dem Fenstermanager Wayland oder dem Fenstermanager Unity. Das heißt, die Art und Weise, wie Ubuntu sich entschieden hat, den Arbeitsplatz anzuzeigen oder wie man das bei Windows unten kennt, diese Taskleiste mit dem Windows-Logo, das hat Ubuntu quasi auch, aber nicht halt unten und links, sondern oben und links. Die Art und Weise, wie das angezeigt wird oder wo sich das befindet oder auf welcher Programmcode dasselbe beruht, kann ausgetauscht werden und wurde dann auch im Weiteren ausgetauscht, gerade weil Unity bestimmte Eigenschaften hatte, wie dass, wenn man eine Suche in seiner Leiste nach Programm gemacht hat, es auch gleichzeitig ab und zu mal auf Amazon mitgesucht hat und dann Amazon-Titel angezeigt hat, als ein Versuch, das Ganze zu monetarisieren.
Ja klar, das ist doch vollkommen logisch, okay, wenn ich ein Programm auf meinem Rechner suche, will ich eigentlich auch eine Klobrille kaufen.
Genau, oder das, keine Ahnung. Steuererklärung.docx kann man dann auch mal bei Amazon gucken, was es da alles an Musik für gibt. Auf jeden Fall haben sie da die Grenze nicht zwingend gleich gezogen und haben dann auch erst nachimplementiert, dass man diese Grenze wieder aktivieren kann. Das war unter anderem einer der Gründe neben der Ressourcenhungrigkeit. Ich glaube, dieser Window Manager Unity war auch nicht besonders ressourcensparend. Das heißt, auf alten Laptops und so war das nicht immer gleich zum Laufen zu bringen. Haben sie auf jeden Fall einige Derivate einige Distributionen abgespalten oder dann sind darauf ausgegangen, haben halt den Fenstermanager ausgetauscht. Ein Beispiel dafür Xubuntu. Xubuntu ist auf dem XFCE aufgebaut, ein Fenstermanager, der gerade für alte Maschinen gut ist. Dann Kubuntu, der auf KDE aufgebaut ist. Lubuntu, LXDE, auch sehr ressourcensparend. Ubuntu GNOME gab es auch schon ziemlich lange. Und auch das wird nochmal eine Rolle spielen, wenn wir auch gleich über das 18.4er reden. Der GNOME-Fenstermanager ist ein in vielen Distributionen benutzter. Ich selbst habe ihn nicht im Einsatz. Hast du ihn im Einsatz?
Ja.
Bist du zufrieden? Ja, wahrscheinlich bist du zufrieden, sonst hättest du ihn schon gewechselt.
Ja.
Nee?
Doch.
Okay, weil ich kam mit dem auch nicht so richtig klar, aber das ist dann persönlicher Geschmack. Und das
ich weiß
ist
nicht, da gab es ja auch mal unterschiedliche Versionen und eigentlich mochte ich den GNOME 3 auch nicht so richtig, aber dann gab es den GNOME 2 irgendwann nicht mehr und naja, alles nicht so einfach.
Aber das ist das Gute an einem freien Betriebssystem, man hat die Wahl. Das heißt, man muss nicht mit den Kacheln von Windows leben oder mit dem Finder von macOS. Man kann das einfach austauschen und sich selber nach eigenem Geschmack dann versorgen mit dem Programm, den man möchte. Andere Beispiele noch ganz kurz. Ubuntu Mate mit dem Mate Fenstermanager. Dann Ubuntu Budgie mit dem Budgie Fenstermanager, den ich nicht kannte. Linux Mint gibt es noch. Die haben verschiedene, unter anderem Cinnamon. Ist aber auch so ein relativ ressourcensparender. Nee, und
Cinnamon ist ja irgendwie so ein Klon des alten GNOME 2.
Okay.
Und Mint, ich glaube, der Standard Fenstermanager von Mint ist aber KDE.
Man kann sich's aussuchen auf jeden Fall. Ich habe da vier Stück gesehen, als ich auf der Seite heute war. i3WM ist noch ziemlich beliebt bei uns im Club, so wie ich das mitgekriegt habe. Ich selbst habe nicht benutzt. Man kann sich's aber so vorstellen, also zumindest sehe ich das immer von außen so, dass die Fenster immer in bestimmten Bereichen sind. Also sie sind immer entweder Vollbild oder den halben Monitor oder einen Viertelmonitor. Oder man kann auf jeden Fall Fenster gezielt rumschubsen und man braucht deutlich weniger die Maus. Und gleiches gilt auch für den Awesome Fenstermanager, der auch im regen Einsatz hier ist. Also wer mal neue Prinzipien ausprobieren will, was Fenstermanagement angeht, kann sich ja da mal auf den Projektseiten der entsprechenden Projekte rumtreiben. Ansonsten zu Ubuntu sei noch gesagt, dass es auf ziemlich vielen Plattformen läuft. Also es läuft auf einem i386 genauso wie auf einem aktuellen ARM 64 oder auf einem 64-Bit-System sowieso. Das sind sowieso die meisten PCs, die aktuell so auf Desktops und in der Serverwelt zum Einsatz kommen. Wie wir schon gesagt haben, ist Ubuntu GPL-lizenziert, hat aber bestimmte Bereiche, gerade für Hardware-Treiber, die nicht Open Source sind, sondern als sogenannte Blobs vorliegen. Das heißt, man kann da nicht reingucken. Das sind lediglich Folgen von Einsen und Nullen, die zwar scheinbar funktionieren, wo man aber nicht genau weiß, was sie tun. Weil das nämlich das Problem ist, man kann diese Einsen und Nullen nicht wieder fehlerlos oder rückstandslos in diesen sogenannten Source Code zurück übersetzen. Man kann es versuchen, man kann da versuchen reinzuschauen, aber die Qualität davon ist dann doch ziemlich eingeschränkt.
Es ist halt nicht ganz eindeutig, wie das dann zu interpretieren ist.
Genau. Ubuntu charakterisiert sich als relativ einsteigerfreundliches Betriebssystem oder sagt es von sich selbst, dass es das sei. Vor allen Dingen im Punkt Security sagen sie, dass sie es sind. Also sie unterstützen unter anderem Full Disk Encryption. Das heißt, man kann seine gesamte Festplatte verschlüsseln. Man kann aber auch nur bestimmte Ordner oder auch sein Heimatverzeichnis, also sein Benutzerverzeichnis, komplett verschlüsseln. Sie haben mit Sudo eine Abstraktionsebene eingeführt, die verhindern soll, dass man als Administrator sein System zu schnell kaputt macht oder dass bestimmte Programme das System kaputt machen. So hat Ubuntu auch bestimmte Firewall-Regeln, die sehr einsteigerfreundlich sind. Also per Default sind alle Zugänge zu dem Computer von außen geschlossen und nur bestimmte Programme öffnen sich dann jeweils die Ports, auf die sie lauschen wollen. Und auch in den Paketen schreibt, also in den Funktionen, also wenn man ein Programm in Ubuntu installiert, passiert das über den sogenannten Paketmanager, also quasi über vorgegebene Pakete. Es gibt also ein Paket zum Beispiel für den Firefox, es gibt ein Paket für den Chrome, es gibt ein Paket für den Nautilus, für den Tuna, für alle möglichen Dateimanager oder Window-Manager. Und diese werden halt von Canonical bereitgestellt oder von halt den anderen Ablegern dieser von Canonical, beziehungsweise also das wie Ubuntu hat ihre eigenen Repositories und ihre eigenen Orte, wo diese Pakete liegen. Und Ubuntu schreibt halt vor, wie diese Pakete gebaut sein müssen oder wie die zustande gekommen sein müssen, indem sie halt bestimmte Sicherheitseigenschaften da vorschreiben. Also zum Beispiel schreiben sie Buffer Overflow Protection vor im GCC oder solche Geschichten halt. Dabei braucht Sicherheit laut ihren Angaben nur 1% von der Kapazität eines 32-Bit-Systems beziehungsweise 0,01% von einem 64-Bit-System. Also sie sagen, dass das nicht viel Prozessor-Performance braucht. Okay, damit sind wir durch die grundlegenden Eigenschaften Ubuntus durch. Wir werden jetzt noch eine kleine Musik anhören und anschließend über
die neue Version sprechen.
Genau. Dann bis gleich.
So, jetzt haben wir ja schon das Ubuntu-System im Allgemeinen ein bisschen vorgestellt und zum Ende hin wollen wir uns jetzt mal angucken, was denn mit dem neuen Ubuntu ist, denn das erscheint am 26. April, also 2 Tage, wenn ihr das live hört und vielleicht haben wir
in 500 Jahren hört.
Genau, und vielleicht gibt es da sogar schon den Podcast, müssen wir mal schauen. Und genau, das ist also die Version 18.4, wie wir schon gesagt haben. Und das ist auch eine Long-Term-Supported-Version, also eine, für die es lange Updates gibt, die ihr lange sicher benutzen könnt, hoffentlich. Und diese wird diesmal heißen Bionic Beaver, also bionischer Biber. Schauen wir mal, was das denn bringt.
Also das Namensschema von Ubuntu zu erklären, braucht wahrscheinlich eine eigene Sendung mit allen Beispielen. Deswegen würde ich mir das jetzt mal sparen. Also Shuttleworth hat gesagt, dass Bionic Beaver für die aktuell fleißigen arbeitenden Canonical-Entwickler steht, die ein paar größere Änderungen einbringen mussten und haben, weil nämlich ein paar Leute unzufrieden waren mit der letzten 17.10-Version, in der nämlich das erste Mal vom Window Manager Unity zu Wayland gewechselt worden ist, soweit ich das mitbekommen habe. Das heißt, das sind zwei Window Manager, die beide durch Canonical entstanden sind und nicht kompatibel waren zu dem X11, über das wir vorhin geredet haben. Also sie waren nicht kompatibel zu dem ältesten der Window Manager, was ein Riesenvorteil ist, weil wenn man ein Programm schreibt, was kompatibel zu diesem X11 ist, dann kann man das über bestimmte Betriebssysteme hinweg übertragen oder kann man das auch zum Beispiel ein Programm auf einem Rechner ausführen lassen und auf einem anderen Programm einfach anzeigen lassen. Und das war mit 17.10 und Wayland beziehungsweise allen vorigen Unity-Versionen, das war ja nicht nur 16.4 und 16.10 oder sowas, war das nicht möglich. Jedenfalls sind sie jetzt weg von dieser Entwicklung, haben das eingesehen, dass das alles nichts bringt und sind zu GNOME in der Version 3.28 gewechselt. GNOME ist ein Window-Manager, den ich selber nicht benutze, aber der, ja, was macht GNOME aus? Viele Features, ein bisschen anderes Bedienkonzept? Jetzt lassen Sie sich im Stich, Simon. Du benutzt ja, doch
was
GNOME.
Denn? Ich benutze GNOME, ja, das ist richtig. Aber was zeichnet GNOME jetzt aus? GNOME zeichnet zum Beispiel aus, dass die Menüleiste am oberen Rand zu finden ist. Dann gibt es links sozusagen, oder beziehungsweise man kann das wahrscheinlich auch umstellen, aber defaultmäßig ist das links, gibt es so eine Hitliste der am häufigsten benutzten Programme, dann gibt es im Prinzip ein dynamisches Arbeitsplatzkonzept, das heißt, man kann Programme auf unterschiedliche Arbeitsplätze verschieben und immer, wenn man ein neues hinzufügt, bildet sich auch ein neuer Arbeitsplatz.
Also tendenziell ein moderner Window Manager, der einen guten Eindruck macht und nicht zwingend jetzt ressourcensparend auf alten Systemen ist, weil es sind immer so die Kriterien, die man an so einen Window-Manager anlegt.
Ja, man kann auch relativ bequem sozusagen, man kann die immer so sozusagen alle Fenster auf dem jeweiligen Arbeitsplatz sozusagen in den Hintergrund schieben und dann sieht man die so als Übersicht, was man denn so alles offen hat und dort kann man dann auch nach Programmen suchen zum Beispiel, und muss die nicht erst im Menü irgendwo suchen, wenn man weiß, wie die heißen?
Okay, den haben sie also eingeführt. Weiterhin behaupten sie in einer Ankündigung, dass der Boot-Speed sich erhöht hat, dass sie also schneller vom Einschalten bis zum fertigen Zustand, dass sie weniger Zeit dafür brauchen. Das machen sie, indem sie bestimmte System-D-Features benutzen und halt ein paar Bottlenecks ausgeschalten haben, um das halt möglichst schnell zu laden. Das heißt, bestimmte Programme werden zum Beispiel gleichzeitig gestartet und sowas. Dann haben sie eine neue Minimalinstallation-Option. Das heißt, man kann jetzt auch schon während der grafischen Information auswählen, dass man jetzt nicht alle Programme von Ubuntu installiert haben möchte, sondern nur eine Variante, in der im Wesentlichen der Firefox mitkommt. Und so ist wirklich das Basic-System. Also man hat einen Window-Manager und einen Taschenrechner, aber jetzt nicht die LibreOffice-Suite mit drauf oder sowas. Das kann eine Rolle spielen bei Systemen, wo man nicht genügend Speicherplatz hat oder wo man selber definieren möchte, welche Programme man benutzen möchte. Also möchte man nicht LibreOffice, sondern OpenOffice benutzen oder gar keine Office-Suite, sondern irgendwas in der Cloud und so. Das kann man dann über diese minimale Installationsoption selber wählen. Weiterhin haben sie die Einbindung von PPAs erleichtert, das heißt PPAs sind externe Paketquellen, das ist im Wesentlichen aber nur, dass man jetzt nicht mehr die Paketquellen per Hand updaten muss, sondern dass sie direkt beim Hinzufügen sich updaten. Dann haben sie die neue Linux-Kernel-Version geupdatet, sind jetzt also jetzt wirklich auf der 4.15, nicht so wie gerade, ich glaube die 16.4 ist bei 4.13 oder so, wird sie gerade ausgeliefert. Auf jeden Fall sind sie in der Linux-Kernel-Version hoch. Das hat vor allen Dingen den Vorteil, wie wir bereits erklärt haben, dass natürlich Gerätetreiber deutlich besser sind, also zum Beispiel ja halt alle Intel-Chips halt besser funktionieren oder weniger Fehler haben oder dass Grafik, die On-Chip ist, halt besser funktioniert, dass Netzwerkcontroller funktionieren, die es vorher nicht gab. Und also so ein Kernel-Update hat schon viele Vorteile, die allein dadurch, dass der Kernel geupdatet wurde. Dann haben wir ja schon gesagt, dass Xorg der Default-Display-Server ist. Das heißt, dass es halt wieder möglich ist, Ubuntu-Fenster übers Netzwerk zu übertragen, beziehungsweise andere schicke Dinge zu tun, die auf Xorg basieren. Man hat ein paar Sachen am File-Manager geändert, das sind aber eher so optische Sachen, zumindest war das, was ich aus den Screenshots rausnehmen konnte. Das sah einfach ein bisschen schicker aus. Ein großer Punkt, der auch in der Community auf Rückmeldung gestoßen ist, dass jetzt Ubuntu anfangen möchte, in der neuen Version 18.04 Systemdaten zu sammeln. Nämlich möchten sie wissen, welche Programme zum Beispiel installiert sind, welche Version von Ubuntu man benutzt, welchen Fenstermanager man benutzt, was man so für Hardware benutzt, welche Computer, also welchen CPU man hat, wie viel RAM man hat, welche Grafikkarte drin hat, welchen Gerätehersteller man so hat, in welchem Land man so lebt. Und das, naja, klingt so ein bisschen wie der Grundstein für ein Geschäftsmodell. Und das ist auch einer der großen Punkte, die man da Ubuntu an der Stelle dann entgegenhalten muss, dass sie halt Daten sammeln und erfahrungsgemäß da, wo Daten anfallen, werden Daten für komische Zwecke gebraucht, verkauft, missbraucht oder gestohlen. Auch wenn es erfahrungsgemäß wieder eine Feature sein wird, was man deaktivieren kann, ist das etwas, was mit Ubuntu 18.4 genauso wie in 16.4 mit den Amazon-Links zu erneuten Problemen und Stunk führen wird, meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, andere Distributionen halten sich da zurück, gerade weil das ja auch der freie Kontext ist und weil Geschäftsmodelle ja oft nicht gegen Communities gefahren werden. Also Red Hat hat sein Geschäftsmodell, in dem es halt Hardware verkauft und Systemlösungen für Firmen. Es gibt jetzt wenige Distributionen meines Wissens nach, die wirklich an eine große Menge an Endanwender verkauft und Ubuntu versucht halt, ihr Geld dann daher zu kriegen, dass sie Daten sammeln. Und nicht nur Daten, die interessant sind zur Verbesserung des Systems, wie zum Beispiel Crash Reports. Also wenn ein Programm abstürzt, dann könnte man ja einen Fehlerbericht irgendwo hinsenden. Kennt man auch von anderen Betriebssystemen wie Windows. Sondern sie sammeln halt Statistiken weit darüber hinaus. Sie geben es zumindest offen zu. Das kann man ihnen zugutehalten. Das machen andere Betriebssysteme erst, nachdem man sich durch 5 Ebenen Datenschutzeinstellungen geklickt hat und dann doch nicht alles erwischt hat. Aber ja, das ist einer der großen Punkte. Ja, neben dem, dass sie den nativen Support für Color-Emojis angeschaltet haben. Das heißt, ähnlich wie bei Android gibt es jetzt nicht nur die Zeichen, sondern auch Boot-Emojis. Kernel-Live-Patching kann ich noch erwähnen. Und sie haben quasi keine Default-Application geändert. Also euer Videoplayer wird immer noch der VLC bleiben, wenn ihr Ubuntu benutzt, und euer E-Mail-Client immer noch Thunderbird. Im Wesentlichen ist da alles gleich geblieben. Also zusammenfassend kann man sagen, dass es doch schon Veränderungen gab, dass gerade der Window Manager ist eine große und eben dieses Datensammel-Feature. Deswegen ist es halt die Frage, was hältst du vom neuen Ubuntu? Welches Betriebssystem benutzt du eigentlich, Simon?
Ich benutze im Wesentlichen Debian, also sowohl ich persönlich als auch im Arbeitsumfeld, sage ich mal. Und ansonsten haben wir noch ein bisschen FreeBSD im Einsatz.
Okay, also ich muss zugeben, ich habe alle Distributionen mal probiert und bin immer mal wieder bei Ubuntu gelandet, weil Ubuntu zumindest in Abwandlung immer genau das getan hat, was ich wollte. Also ich habe nie den Unity-Fenstermanager benutzt und noch nie den Wayland benutzt, sondern immer Xubuntu, XFCE, Lubuntu oder Mint. Und war damit immer sehr zufrieden. Ich bin natürlich da auch um diese ganzen Datensammelfeatures rundherum gekommen. Das kann ich also nur ans Herz legen. Wer da einen guten Anfang haben will, der schmeißt schon mal AppPort und Wupsi runter, steigt vom Unity ab und nimmt sich einen XFCE oder den Fenstermanager seiner Wahl, vielleicht auch den Gnome. War noch nicht auf meiner Liste, aber kann ich nur mal empfehlen anzugucken.
Genau, ansonsten kann ich sagen, ich habe auch damals mit Ubuntu angefangen, in der Farbe Kubuntu.
Einer der großen Nachteile von Debian ist, die man aus Ubuntu-Sicht zumindest vorhalten kann, dass die Debian-Pakete oftmals gerade in der stabilen Version deutlich in der Version hinterherhängt, dass die Entwicklung da also schon langsamer geht, zumindest gefühlt. Hatte ich immer den Fall, dass ich 2-3 Tage an einem Problem gearbeitet habe und das auch mehrfach passiert ist, dass dann am Ende rauskam, dass irgendeine Version von dem SSH halt die Schuld war, weil das in Debian noch nicht auf der Version ist und den es in allen anderen Distributionen drin ist oder so. Also ich hatte bei Debian oft das Gefühl, dass ich an Probleme gelangt bin, die ich nicht gehabt hätte, wäre ich halt in einem bisschen aktuelleren Kontext gewesen. Als Alternative könnte man natürlich jetzt denken, gut, dann nehme ich das Aktuellste vom Aktuellsten, was es gibt, also zum Beispiel Arch Linux oder Mandriva oder ja, NixOS, da kann man aber nochmal gesondert drüber reden. Doch auch die haben das Problem, dass sie halt sehr neu sind oder dass sie dann öfter mal von sich aus kaputt gehen. Und ja, ich habe Ubuntu mal als gute Mischung aus aktuell und stabil, zumindest in angepasster Variante, was so Datenschutz angeht, immer gut nutzen können.
Ja, sicherlich. Also es gibt ein paar Punkte, an denen man ein bisschen aufpassen muss, aber ansonsten ist das schon eine sinnvolle Variante, die man wählen kann, insbesondere zum Einstieg vielleicht, den macht es nicht so schwer wie andere Versionen.
Das heißt, solltet ihr euren Verwandten mal den Einstieg in Linux zeigen wollen, dann wäre 18.04 vielleicht eine Empfehlung. Deaktiviert vielleicht vorher noch das Nachhause-Telefonier-Feature und überlegt, ob nicht vielleicht Xubuntu 18.04 nicht genauso toll wäre oder einen anderen Fenstermanager, der euch gefällt. Dann ist das, glaube ich, ein guter Einstieg, dass man jemanden, der im Wesentlichen den Firefox oder irgendeinen anderen Internetbrowser gerne benutzt und nichts anderes macht, als im Internet zu surfen, auch mal auf ein lizenzfreies oder auf ein Open-Source-Betriebssystem mit freier Lizenz umzustellen.
Genau, das war unser kleiner Ausflug in die Welt der Betriebssysteme und insbesondere in die Ubuntu-Versionen. Ansonsten können wir noch erwähnen, dass das Projekt Chaos macht Schule wohl daran arbeitet, dass es da demnächst einen Volkshochschulkurs geben soll. Also wenn da irgendwer Interesse hat, kann er das schon mal im Hinterkopf behalten. Da gibt es dann sicherlich dann nochmal mehr Informationen, wenn da alles feststeht. Bis zum nächsten Mal, würde ich damit sagen, verabschieden wir uns für diesen Monat.
Vielen Dank und wenn ihr wollt, ich glaube, die EU-Datenschutzrichtlinie könnte ein Thema für die nächste Sendung sein. Vielleicht, mal schauen, guckt mal auf die Liste und beteiligt euch. Wir würden uns sehr freuen. Deswegen, habt eine gute Nacht und viel Spaß bei der kommenden Musik.
Tschüss. My God.
祝福母生了个爸妈，生了个和你买了狗一个。祝福母生了个爸妈，生了个和你买了狗一个。祝福母生了个爸妈，生了个和你买了狗一个。祝福母生了个爸妈，生了个和你买了。